Jung, männlich und gewaltbereit. Nehmen Delikte unter jungen Menschen zu und was bringen Haftstrafen für Kinder und ein generelles Waffenverbot? Das diskutieren wir jetzt bei Pro und Contra. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich begrüße heute im Studio Karl Mara. Er ist Landesparteivorsitzender der ÖVP Wien und war früher Vizepolizeipräsident in Wien. Eva Ernst-Cercic, Sprecherin für Migration und Menschenrechte und Nationalratsabgeordnete der Grünen. Sascha Flatz, Rechtsanwalt in Wien. Er vertritt jene 12-Jährige, die monatelang von einer Gruppe Jugendlicher missbraucht worden sein soll. Und Caroline Tschulen, sie ist Geschäftsführerin der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit und klinische Psychologin. Vielen Dank fürs Kommen. Zu Beginn zeigen wir Ihnen wie gewohnt einen Überblick über die aktuelle Debatte zum Thema Jugendgewalt.
Über Monate hinweg soll das Kind sexuell missbraucht worden sein. Von insgesamt 17 Burschen.
Heute dann die nächste Horrormeldung. Zwei Schülerinnen sollen von einer Jugendgruppe schwer sexuell misshandelt worden sein.
Ein 21-Jähriger wollte eigentlich nur einer Gruppe von Frauen helfen, als ihn ein Mann mit einem Messer attackiert.
Täter, die teils selbst noch Kinder sind. Vor allem das schockiert an den aktuellen Fällen von Gewalt und stellt Justiz wie Politik auf die Probe. ÖVP-Innenminister Gerhard Kahner reagiert. Er präsentiert gestern Abend eine neue Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Jugendkriminalität. Ihr erster Einsatzort, die Gegend hier beim Wiener Reumannplatz, wo einen Tag zuvor ein junger Mann auf offener Straße mit einem Messer schwer verletzt wird.
Wenn Jugendbanden ihr Unwesen treiben, dann werden wir von Seiten der Polizei mit aller Vehemenz, mit aller notwendigen Härte, mit aller Möglichkeit des Gesetzes hier einschreiten.
Gerade einmal 3 Stunden nach dem medienwirksamen Einsatz der neuen Polizeieinheit wird ausgerechnet hier im Wiener Reumannplatz erneut ein 20-Jähriger niedergestochen. Der Tatverdächtige, ein 18-jähriger Syrer. Wegen Taten wie dieser sprechen sich die Regierungsparteien schon vergangene Woche für ein absolutes Waffenverbot im öffentlichen Raum aus. Zudem lässt die ÖVP prüfen, ob das Strafmündigkeitsalter von derzeit 14 Jahren gesenkt werden soll. Die Grünen sind strikt dagegen und warnen vor Populismus. Wird Jugendgewalt tatsächlich zu einem immer größeren Problem? Welche Rolle spielt Migrationshintergrund? Und ist Law-and-Order-Politik die richtige Antwort?
Wenn es notwendig ist schon, warum nicht? Weil wenn ich 12, 13, 14 Jahre bin und ich vergewaltigt da nicht, dann muss ich wissen, was ich mache.
Und wenn da ein Junge ist, der 13, 14 ist, der ist sich, glaube ich, noch nicht ganz ausgereift bewusst, was er da tut.
Vielleicht wäre es super, auch mit Integration etwas machen, nicht nur mit Strafen.
Ein Fall, der ganz Österreich schockiert hat, ist der eines 12-jährigen Mädchens, das über mehrere Monate hinweg von mehreren Tätern sexuell missbraucht worden sein soll. Es gibt 17 Tatverdächtige. Das Opfer spricht davon, dass es aber bis zu 30 Täter gewesen sein könnten. Größtenteils waren diese minderjährig. 2 von ihnen sollen sogar erst 13 Jahre alt gewesen sein sollen und damit nicht strafmündig. Herr Flatz, Sie sind der Anwalt dieses Mädchens. Wie erklären Sie sich, dass so etwas passieren konnte und auch so lange bemerkt blieb?
Das ist natürlich immer schwierig. Wie konnte das passieren? Also es ist ein Phänomen, das wir natürlich die letzten Jahre erleben. Ich auch als Strafverteidiger, ich bin jetzt 10 Jahre in dem Beruf und da sieht man schon einiges. Und diese Form dieser Massenvergewaltigung, die hat, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir vor 5 Jahren aber das nicht so gehabt. Also es ist ganz wirklich ein typisches Schema, was wir immer wieder jetzt sehen, dass meistens intelligenzverminderte jugendliche Frauen, also oder Kinder oder eben sehr schüchterne, zurückgezogene Kinder gezielt angesprochen werden und dann gezielt zu mehreren Männern zugefügt werden oder eben dann auch vergewaltigt werden. Also,
aber so wie Sie es beschreiben, handelt es sich nicht um einen Einzelfall, sondern Sie sagen, das sehen Sie öfter. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber vom Muster her. Verstehe ich das richtig?
Richtig, also das sehen wir die letzten 5 Jahre immer häufiger. Und das ist natürlich ein massives Problem. Es kommt ja nur ein Bruchteil von dem, was passiert, kommt ja ans Tageslicht oder wird in den Medien berichtet.
Mhm. Frau Tschulen, wie erklären Sie sich, dass schon so junge Täter zu solchen Taten fähig sind? Sehen Sie sich, so wie es auch angesprochen war im Beitrag, der Tragweite dessen, was Sie tun, nicht bewusst?
Sie sind sich, wenn wir jetzt von 13-, 14-Jährigen sprechen, aber auch von 15-, 16-Jährigen sehr oft der Tragweite nicht bewusst. Das sind Handlungen, die sehr oft aus dem Moment entstehen, die in einer Peer Group entstehen, so wie wir das gerade gehört haben, wo es auch Druck gibt, wo eins zum anderen führt, wo auch das Bewusstsein über Straftat oder so überhaupt nicht besteht. Ja? Also das bekommt eine Eigendynamik. Und ich glaube sehr oft, oder wir wissen, dass sehr oft die Täter hier selber auch, das ist ja ist nicht beabsichtigt, zumindest bei den ersten Malen nicht. Und es wird komplett vergessen, wie sich das Gegenüber fühlt oder auch wie sich die anderen fühlen. Es geht einfach sehr stark auch um das eigene Beweisen in einer Gruppe. Und ich denke mir, hier haben wir viele Themen, ja, die da mit hineinspielen, auch Männlichkeitsideale, vielleicht auch Bilder von Pornografie im Kopf und vieles mehr.
Sie haben hier reagiert und ja, nicht der gleichen Meinung.
Ich kann das nicht mehr hören, wirklich. Also das ist auch eine Verhöhnung der Opfer. Also die Täter wissen ganz genau, was sie tun. Sie wissen ganz genau, dass sie hier ein Mädchen vergewaltigen. Und das wissen die mit 15, das wissen die mit 13. Und das wird auch ganz gezielt gemacht. Und nachher wird das Opfer dann noch verhöhnt als Hure, Schlampe, Frau ohne Ehre. Ja, genau so läuft es nämlich ab. Und genau ich kann man das nämlich jeden Tag durchlesen. Und ich lese ja, was die Opfer sagen. Deswegen regt mir sowas maßlos auf, dass mir jemand sagt, sie sind nicht bewusst. Sie sind ganz klar bewusst. Jetzt ganz klar bewusst, wenn eine Frau liegt, die sagt, hör auf, dass der das dann gegen ihren Willen macht, ist dem ganz klar bewusst. Und ich verstehe nicht, wo hier immer denn diese Entschuldigung und das Verständnis für die Täter herkommt. Ich würde nur mal das Verständnis für das Opfer wünschen, statt immer nur für die Täter. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Das macht mich wirklich wütend, vor allem, wenn ich solche Akten sehe.
Ich glaube, ich kann Ihre Wut verstehen. Ich bin nicht sicher, ob sie jetzt bei mir richtig angebracht ist. Aber ich kann die Wut verstehen und ich denke mir, das ist auch ein gutes Zeichen, dass wir als Gesellschaft sagen, wir wollen das nicht. Und wir stehen dagegen auf und wir schauen, was wir tun können und wir verfolgen diese Straftaten. Und ich denke mir, das sind alles Dinge, die wir alle möchten. Es ging jetzt um 13-, 14-Jährige und wie wir mit denen umgehen. Aber das ist vielleicht dann nochmal ein anderes Ding, als wenn wir hier von der konkreten Tat sprechen, wo Sie auf deiner Seite stehen, die ich auch durchaus wunderbar finde, weil wir brauchen verstärkten Opferschutz, wir brauchen verstärkte Anwaltschaft für sogenannte Opfer. Trotzdem finde ich schon die Diktion von Opfer und Täter wirklich sehr, sehr schwierig immer wieder, weil es auch hier irgendwie, wie soll ich sagen, sofort, gerade im Kinderbereich, und ich rede jetzt wirklich im Kinderbereich, Seiten einnimmt, die niemandem helfen. Wir müssen viel, viel früher anfangen, dass diese Taten nicht vorkommen, dass wir hier nicht zuschauen müssen.
Die ÖVP hat diesen Fall jetzt zum Anlass genommen, oder dieser Fall war ausschlaggebend, dass über eine Herabsetzung der Strafmündigkeit nachgedacht wird. Ganz konkret gibt es den Auftrag, diese Möglichkeit prüfen zu lassen oder die Konsequenzen dieses Schritts prüfen zu lassen. Glauben Sie wirklich, Herr Mara, dass ein Gefängnis der richtige Ort für ein 12-jähriges Kind, für einen 12-jährigen Täter ist?
Also zunächst einmal, glaube ich, sollte man die beiden möglicherweise gegensätzlichen Stellungnahmen noch einmal beleuchten. Das möchte ich ganz, ganz kurz tun. Und natürlich den Schockzustand, den auch ein erfahrener Anwalt hier uns darlegt, genauso anerkennen und akzeptieren, wie Ihre Meinung, dass Sie sagen, es gäbe vielleicht Täter auch im Alter von 14 und 15, die nicht wissen, was sie tun. Beides aber verbinde ich mit Ihrer Frage, nämlich mit der Frage, können wir das als Gesellschaft zulassen, dass wir quasi zur Tagesordnung übergehen und sagen, naja, ein 12-, ein 13-, ein 14-, ein 15-Jähriger, der weiß ja nicht, was er tut. Dann müssen wir als Gesellschaft, Sie haben es kurz angesprochen, ganz frühzeitig beginnen. Und das heißt, bevor wir zur Diskussion über die Strafmündigkeit kommen, uns überlegen, was passiert denn mit den Kindern? Wir werden heute noch über die Frage der Ursachen sprechen, der kulturellen Ursachen und so weiter. Das Rollenbild der Frau, warum bilden sich überhaupt Jugendbanden, darüber werden wir noch reden. Aber wenn wir jetzt zur Frage kommen, letztlich, wenn alles versagt hat, alles, was wir unternehmen sollten, was wir derzeit gerade in Wien nicht unternehmen, in der Frage der Bildung und in der Integration, dann
ist aber
kommen
nicht
wir,
nur ein Wiener
dann
Problem.
Kommen wir, aber in Wien ist es natürlich ein ganz besonderes Problem und da fokussiert sich ja das die Gewaltsituation derzeit auch fast jeden Tag. Aber zu Ihrer Frage der Strafmündigkeit. Ich finde die Diskussion über die Strafmündigkeit notwendig und richtig. Aber die Strafmündigkeitsfrage mündet nicht automatisch in dem Thema, das Sie ansprechen, das Gefängnis, also sozusagen die Vorstellung, dass das 11-jährige Kind, das dann möglicherweise strafmündig wäre bei einer Herabsetzung der Strafmündigkeit, ins Gefängnis kommt. Na, selbstverständlich muss man altersangepasste Konsequenzen machen. Aber verzeihen Sie, wenn wir jetzt 17 Personen haben, die teilweise noch unter 14, teilweise über 14 sind und sichtbar gibt es keine Konsequenzen für dieses monatelange Martyrium, was das Mädchen mitgemacht hat. Das kann doch die Gesellschaft nicht verstehen.
Aber Herr Mara, was wären denn die Konsequenzen, die angebracht sind, sagen wir jetzt für einen 13-Jährigen? Claudia Plakholm, Ihre Jugendstaatssekretärin, hat sehr wohl gesagt, in letzter Konsequenz muss es auch um Haftstrafen gehen. Sehen Sie das anders? Was wäre in Ihren Augen eine angemessene Strafe für einen 13-Jährigen?
Das ist genau die Aufgabe der Arbeitsgruppe jetzt mit Bundesminister Karner und auch mit Verfassungsministerin Edtstadler. Und ich würde auch einladen und meinen, dass sich die Justizministerin hier nicht versperren sollte, sondern sehr offen auf dieses Thema zugehen sollte. Denn die Frage der Strafmündigkeit bedeutet nicht automatisch, welche Art der Konsequenz damit verbunden ist. Aber verzeihen Sie, wenn ein 12-Jähriger ein Mädchen vergewaltigt und die Konsequenz ist dann ein Gespräch mit einem Psychologen, kann ich nicht mehr mit. Also es braucht hier tatsächliche Konsequenzen, die auch sichtbar und spürbar sind.
Jetzt war angesprochen schon die grüne Justizministerin, die sofort gesagt hat, diese Herabsetzung wird es nicht geben. Braucht es aber andere Konsequenzen als das Gespräch mit dem Psychologen, so wie Herr Macher jetzt ausführt?
Also eins vorweg, die Gewalt gegenüber Frauen, aber auch Mädchen mittlerweile, ist nicht nur überbordend und erschreckend, sondern dieser konkrete Fall, mit dem wir jetzt auch begonnen haben oder der auch sozusagen der Anlass ist für die Diskussion, ist schlicht schockierend. Man mag sich das gar nicht vorstellen, wie das passieren kann. In Wien, teilweise am helligsten Tag, wo mehrere beteiligt sind, wo das Mädchen keine Ansprechpersonen hat, weder in der Schule noch in der Familie. Also von A bis Z sozusagen eine Verkettung sozusagen von Umständen, wo wir natürlich als Politik aktiv und tätig werden müssen. Aber, das große Aber ist jetzt, ich glaube, dass solche schockierenden Fälle, genauso wie die Femizide, von denen wir wirklich viele in Österreich haben, ja nicht nur die Spitze des Eisbergs sind, sondern tatsächlich irgendwie am Ende dieser Kette der Frauenverachtung stehen. Und wir hier viel eher ansetzen müssen, bevor es natürlich schon darin mündet, wo es dann sozusagen für die betroffenen Opfer kein Exit oder nur schwierig sozusagen ein Exit wieder aus solchen Situationen gibt, beziehungsweise sie dann tot sind, kurz gesagt. Ich komme auf Ihre Frage zurück. Immer wenn solche schockierenden Vorfälle passieren, und jetzt war jetzt das gehäuft, neigt die Politik natürlich dazu, Lösungsansätze zu propagieren, zu präsentieren, weil man möchte sozusagen auch hier Handlungsfähigkeit zeigen. Das ist alles schön und gut. Aber jetzt konkret zur Strafmündigkeit. Ich habe mit Staatssekretärin Plakholm, die ja für Jugend zuständig ist und auch einen ganz starken Blick hat auf die Kinderrechtskonvention, die in Österreich in Verfassungsrang ist, einen Antrag beschlossen im Menschenrechtsausschuss. Sie hat den unterschrieben, ich habe den unterschrieben, auf eben eine Anpassung in anderen europäischen Ländern an Österreich. Das heißt, eine Anhebung der Strafmündigkeit in den Ländern, wo sie noch zu niedrig ist, mit Verweis auf die Kinderrechtskonvention, mit Verweis auf die notwendigen Präventionsmaßnahmen, mit Verweis auf sozusagen den Bildungsauftrag und natürlich auch den Erziehungsauftrag, den wir haben, weil nämlich Kinderrechte, Jugendrechte bedeuten auch nicht schon diejenigen, die auch straffällig werden im ganz jungen Alter. So schlimm das ist. Und es bleibt nicht konsequenzlos. Das stimmt so einfach nicht. Wir haben Gesetze, auch hier sozusagen zu handeln. Aber diese 13-Jährigen zu kriminalisieren für ihr Leben und wenn Haft sozusagen das Endstadium ist, na dann gute Nacht. Wir kriegen sie dann nie wieder raus. Und das ist genau das Problem bei der Strafmündigkeit. Da spießen sich die Kinderrechte mit Law-and-Order-Politik, aber es ist keine Lösung.
Erstens haben Sie das, glaube ich, 2020 diese Initiative gesetzt.
In der aktuellen
soweit
Periode.
Soweit ich mich erinnern kann.
Auftrag an die aktuelle
genau,
Regierung.
Wir haben ja auch gemeinsam das Vergnügen gehabt, die Koalition im Bereich Sicherheit, Asyl genau. und Migration zu verhandeln. Ich kann mich auf viele unserer Gespräche erinnern. Aber bitte verwechseln wir nicht die Situation in anderen Ländern, die es hier, was die Kinderrechte betroffen hat, anzupassen galt, verwechseln wir diese Situation nicht mit der Situation in einem demokratischen Rechtsstaat wie Österreich. Hier geht es nicht darum, dass wir elfjährige Kinder... Hier, verzeihen Sie mir, dass ich nur ausspreche.
Ich weiß ja, was wir in den Antrag geschrieben haben. Wir sagen, in Österreich ist die Rechtslage so gut, dass die anderen europäischen Länder sich an uns orientieren mögen.
Ja, aber was die Kinderrechte betrifft, ganz genau. Aber da müssen Sie die anderen Länder hernehmen, die sperren dann Kinder de facto in ein Umerziehungslager oder in ein Zuchthaus ein. Wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat in Österreich und es muss möglich sein, über die Strafmündigkeit zu diskutieren, wenn man dann eine dem Alter angemessene Konsequenz setzt. Und diese Konsequenzen müssen gesetzt werden. Und ich habe überhaupt kein Verständnis.
Aber was wären die Konsequenzen?
Hat überhaupt
Erziehungslager
kein Verständnis,
in Österreich,
dass
Haft
die zuständige
für Jugendliche?
Justizministerin einfach die Diskussion darüber verweigert. Darüber hat niemand Verständnis und am wenigsten die Opfer, die betroffen sind.
Ich würde jetzt gern von Herrn Platz auch wissen, würden Sie sich eine andere rechtliche Handhabe für eben jüngere Täter wünschen und wenn ja, welche?
So, erst möchte ich sagen, also es ist schon so, wenn das Kind unter 14 ist, passiert nichts. Der Staat hat null rechtliche Handhabe. Das ist aber falsch, was Sie gesagt haben. Das ist so. Wenn die Eltern und die Kinder nicht mitwirken und zum Psychologen gehen, sagen, du, das darfst du jetzt aber nicht mehr machen. Und der darf auch sagen, du, das will ich mir gar nicht anhören. Dann können wir nach der derzeitigen Rechtslage nichts tun. Punkt aus. So. Das ist immer die Realität. Die müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Und der Staat hat ja auch die Pflicht, die Menschen zu schützen vor Straftaten und das Opfer ist übrigens auch ein Kind. Ja, und da reden wir mal über den Opferschutz. Ein Opferschutz wäre nämlich der, dass man das Opfer schützt vor den Tätern. Weil meine Mandantin hat nämlich Angst, aus der Türe rauszugehen, weil nämlich die zwei 13-Jährigen, damals zum Tatzeitpunkt 13-Jährigen, die laufen ja sowieso frei rum. Es laufen übrigens alle frei rum.
Da ja, und das, noch,
also Opfer, ihr Kinderschutz ist auch Opferschutz.
Ja, Vergewaltiger laufen frei herum, weil es kaum zu Verurteilungen in Österreich kommt. Weil es kaum zu Anzeigen kommt, weil das Thema Gewalt gegen Frauen nicht ernst genommen wird.
Ich würde sagen,
es geht um einen konkreten Fall und Sie versuchen immer, das zu generalisieren.
Nein, wir reden von einem konkreten Fall jetzt gerade.
Aber wir sprechen im Moment,
dafür ist der Staat ja auch da für eine Andersgesetzgebung. Wenn das nicht kann, dann müssen Sie selber machen.
Niemand hört mir irgendwas. Wir sprechen trotzdem über die unter 14-Jährigen und ich hätte von Ihnen noch gern gewusst, was Sie sich konkret wünschen würden an gesetzlichen Möglichkeiten, um Täter unter 13 auch Konsequenzen spüren zu lassen.
Also ich würde mal konkret wünschen, dass man eben hier die Strafmündigkeit auf 12 heruntersetzt, dass einfach hier der Staat mal irgendwas tun kann, irgendwas. Schauen Sie, man redet ja immer Erziehungslager oder Haft, das ist ja grundsätzlich, diese Jugendlichen fallen unter das Jugendstrafrecht, das ist wesentlich milder als das Erwachsenenstrafrecht. Dann kann man ja darüber sprechen, ob man soziale Einrichtungen, man muss ja nicht von einem Gefängnis reden, man kann ja zwar von geschlossenen sozialen Einrichtungen reden und das sind auch wir den Tätern nämlich schuldig, indem wir ihnen, sie zum Beispiel in diesen sozialen geschlossenen Einrichtungen zu einem rechtskonformen Leben anleiten können. Weil es ist ja oft, das ist nur kurz, es ist ja oft gerade, dass diese Kinder ja in Familien groß werden, wo es überhaupt keine Leitung oder irgendwas gibt, sondern die werden einfach oft sind es Großfamilien, wo die zu fünft in einem Zimmer wohnen müssen und die sind den ganzen Tag in dem Park, weil sie ja zu Hause sowieso nicht bleiben wollen. Und da wäre das unsere Gesellschaft, unsere Aufgabe.
Ja, Frau Thun, würde ich gerne von Frau Thun jetzt wissen, wie Sie es als Expertin einordnen. Brauchen wir eine gesetzliche Handhabe, nachdem die Täter immer jünger werden, um zumindest irgendeine Art der Konsequenz vorschreiben zu können, sei es auch jetzt ein Besuch beim Psychologe, eine Therapie, wie auch immer?
Also zuerst einmal, ich möchte noch mal von diesem Fall trennen, weil es ist immer sehr, sehr schwierig, einen konkreten Fall vor sich zu haben. Und alles, was man sagt, wird dann sehr persönlich genommen. Sie haben jetzt gefragt nach den Tätern, die immer jünger werden. Das ist auch eine Frage, haben wir tatsächlich diese Evidenz, dass sie immer jünger werden? Ich denke mir, was wir wirklich sehen in einer Gesellschaft, und das finde ich wunderbar, dass wir sensibler und aufmerksamer werden, dass wir sagen, wir sehen Gewalt an Frauen, an Mädchen. Und es ist nicht Gewalt an Frauen und Mädchen, sondern es ist Männergewalt, es ist männliche Gewalt. Es ist von männlichen vom männlichen Teil der Bevölkerung ausgeübte Gewalt. Und da ist dann die Diskussion, und Sie haben das schon gesagt, Herr Mara, ich denke, jetzt ist die Diskussion zu sagen, was machen wir? Weil natürlich in der Psychologie, aber auch im Kinderschutz, in dem ich lange Zeit gearbeitet habe, in der Pädagogik, in der Bildung geht es darum, Normverstärkung muss gelernt werden, ja? Und natürlich Grenzen, Gesetze, eine Rechtslage einzuhalten, muss gelernt werden. Es muss auch gelernt werden, dass Normverstärkung Konsequenzen hat, und zwar durchaus negative. Aber die Frage ist, was sind unsere Antworten darauf? Und wir wissen von allem, was uns die Expertinnen sagen, was wir aus den Studien sehen, was wir weltweit sehen, dass die Herabsetzung der Strafmündigkeit nicht diese Konsequenzen hat. Ich glaube, wenn das eine eindeutige Evidenz gäbe, würden wir das tun. Aber was wir durchaus diskutieren können, und ich denke mir, dazu sind alle bereit. Und ich glaube, alle handelnden auch in der Politik, zu sagen, was tun wir am besten? Und das heißt, das eine ist Prävention, das ist nochmal ein ganz anderer Bereich, zu dem kommen wir vielleicht nochmal. Und der andere ist, wie können wir normverstärkend agieren? Und ich glaube, das ist durchaus ein Punkt, wo alle offen sind, darüber zu diskutieren.
Da liegen wir ja nicht weit auseinander. Nur sozusagen ein Denkverbot aufzuerlegen für die Frage der Strafmündigkeit, halte ich einfach nicht für richtig. Wir sollten nicht über Strafmündigkeit per se diskutieren, sondern vor allem über die Frage diskutieren, welche Konsequenzen ein junger Mensch, ein Kind in dem Fall mit 11, 12, 13 Jahren, welche Konsequenzen es braucht, damit diese Normverdeutlichung auch rechtzeitig eintrifft. Und weil Sie gefragt haben nach der Evidenz, wir haben schon Zahlen. 2013 haben wir in Österreich 4.500 Kinder gehabt, also unter 14 Jahren, die de facto straffällig geworden sind, also Straftaten verübt haben, 4.500. Im Jahr 2020 waren es bereits 9.500. Also das ist eine enorme Verstärkung.
Aber erlauben Sie mir kurz, dass ich die Zahlen, ich möchte die Zahlen kurz herzeigen, wir haben es mir vorbereitet. Also Sie haben jetzt angesprochen, diesen massiven Anstieg, den sehen wir bei den Tatverdächtigen. Wir haben das nach Altersgruppen aufgeschlüsselt, auch in einer Grafik vorbereitet. Da sieht man sehr wohl einen Anstieg. Allerdings muss man dazu sagen, es handelt sich hier um Tatverdächtige. Da haben Sie schon angesprochen, die zusätzliche oder die größere Sensibilisierung. Bei den Verurteilungen geht nämlich der Trend eher nach unten. Auch diese Grafik haben wir vorbereitet und möchte ich Ihnen kurz zeigen. Also das war jetzt jeweils im 10-Jahres-Verlauf.
Ja, aber die Frage muss man ja dann auch stellen. Und die ist ja heute auch schon kurz angedeutet worden, wie es mit Verurteilungen ausschaut.
Ich wollte nur mal die Statistik
ansehen. Aber man muss sich vielleicht bei der Statistik auch anschauen, welche Straftaten waren das? Und natürlich, also ich bin auch nicht für Vandalismus, aber das meiste sind kleine Diebstähle, Vandalismus und Ähnliches. Und es geht ja.
Ich habe vor wenigen Tagen in einer Schule eine Diskussion geführt mit einem jungen Mann. Ja? Und der hat mir erzählt, er hat mit 21 Jahren eine 2-jährige Haftstrafe bekommen, ja? Nachdem er insgesamt 6-mal vor Gericht gestanden ist. Und er hat gesagt, mir hätte es eigentlich besser getan mit 15 oder 16, wenn ich verurteilt worden wäre zu einem oder zu 2 Monaten. Und ich hätte einmal gesehen, was es bedeutet, im Gefängnis zu sitzen.
Wissen Sie, das muss man sich schon überlegen. Die Geschichte lassen wir sehen, Frau
Ernst Cetic. Aufgrund von Anekdoten können wir keine Gesetzgebung.
Naja, also ich glaube, praktische Beispiele würden uns nicht schlecht tun, wenn auch Psychologinnen und Psychologen und auch Politikerinnen und Politiker den Menschen zuhören. Ich glaube, das wäre nicht schlecht.
Das höre ich jetzt das erste Mal, dass Psychologen Menschen nicht zuhören.
Also Ihre Meinung, die Sie geäußert haben, deutet nicht darauf hin, dass Sie die Meinung von Menschen wirklich kennen.
Ich habe Ihnen zumindest
aus
zugehört.
Aus dem Elfenbeinturm, dann immer über
Herr Platz, jetzt ist Frau Ernst-Schätschitz dran, die hat sich jetzt schon sehr lange gemeldet, bitte.
Also, ich glaube, es gibt einen Handlungsauftrag, da sind wir uns einig, an die Politik, ganz eindeutig. Ich glaube auch zweitens, dass wir was tun müssen, ich kenne die Evidenz nicht, aber scheinbar mit immer jünger werdenden sozusagen Tätern oder mit einer Gewaltbereitschaft, die jetzt sozusagen sich breit macht. Das merke ich schon. Das ist sicherlich auch durch den virtuellen Raum mitlegitimiert, dass wir sozusagen dann eben in entsprechenden Gruppen sozusagen dann noch zusätzlich befeuert und so weiter. Da braucht es eine Handhabe und ich glaube sehr wohl, dass auch 12-Jährige und 13-Jährige wissen müssen, das ist nicht rechtens und ich traue Ihnen auch zu in den meisten Fällen, dass Sie auch sich dessen bewusst sind, dass Sie hier etwas nicht rechtens machen. Ja? Das mal das eine. Das heißt, niemand versperrt sich hier sozusagen einer Diskussion. Was die Strafmündigkeit aber anbelangt, so wäre das wirklich eine reine Anlassgesetzgebung, basierend auf Einzelfällen, auf Anekdoten, auf Pauschalisierungen, wo wir wissen von Experten und Expertinnen und aus der Evidenz, uns, dass es nicht zu der Lösung, die wir haben möchten, führt. Man kann nicht mit Ansatz, letzter Satz, man kann nicht mit Ansatzgesetzgebung alle sozialpolitischen Probleme lösen. Das ist genau der Punkt. Ohne Begleitmaßnahmen, ohne Prävention, ohne Bildung, ohne Aufklärung. Ja, also nochmals, einfach nur ein Gesetz zu verabschieden, ja, das wird genau nichts bringen, außer den Standard Österreichs auf europäischem sozusagen niederen Niveau irgendwo senken. Ja.
Würden Sie das unterschreiben, ist das evident, dass es eben nichts bringt, das Alter hier abzusenken?
Soweit wir das jetzt absehen können, ja. Ich denke, da wurde angeschaut, unterschiedlichste Parameter. Ja. Einerseits der Entwicklungsstand, andererseits aber auch der Stand unserer Gesellschaft, wo wir eigentlich die jungen Menschen immer länger als junge Menschen bezeichnen, ja, wo teilweise Entwicklungen sich noch einmal ganz anders darstellen. Und wir wissen auch, dass Menschen bei uns Bildungswege dauern länger, Selbsterhaltungsfähigkeit tritt viel später ein. Das ist ja ganz anders als noch vor 50, 60, 120 Jahren. Also das muss auch an die Gesellschaft angepasst sein. Nichtsdestotrotz kann man sich überlegen, eben, welche normverstärkenden Maßnahmen setzen wir.
Also wenn wir das Zauberwort Strafmündigkeit ersetzen durch Fantasie darüber, welche Konsequenzen ein 11-, 12-Jähriger, 13-Jähriger spüren soll, damit er diese Normverdeutlichung erkennt, dann sind wir schon wieder in einer anderen Phase der Diskussion. Aber einen Satz möchte ich noch gerne oder einen Gedanken bringen, weil es ja nicht nur um das Nachher geht und um das Scherben wegräumen, es geht ja um das Vorher und um das Verhindern. Und Frau Abgeordnete Cicic, wir haben in sehr, sehr konstruktiven Verhandlungen bei den Regierungsverhandlungen etwas vereinbart, nämlich die Fläche flächendeckende Gewaltprävention in allen Schulen.
Ich möchte auf die Prävention gleich zu sprechen kommen.
Da war das Thema Schulen ein ganz, ganz wesentliches Thema. Und da würde ich gerne dann, wenn Sie das Go geben, darüber reden, weil da stecken wir fest.
Ich möchte nur einmal noch bei diesem Strafthema bleiben, weil Sie jetzt sozusagen die Herabsetzung als Lösung präsentieren. Die Frage ist aber, wenn wir uns jetzt nochmal diesen Fall anschauen und auch viele weitere Fälle, dann betrifft es ja häufig auch die Altersgruppe der über 14-Jährigen, 14- bis 18-Jährigen. Würden Sie sich hier, und da sind die Strafen offenbar nicht abschreckend genug, dass die Fälle nicht passieren, würden Sie sich hier auch eine Verschärfung des Strafrechts wünschen?
Auch hier gibt es einen klaren Auftrag des Bundeskanzlers an den Innenminister, an die Verfassungsministerin, auch eine Einladung an die Justizministerin, darüber nachzudenken, weil wir haben, und das gilt nicht nur bei den 14- bis 18-Jährigen, wir haben überhaupt eine Schieflage zwischen den Strafandrohungen bei Vermögensdelikten und bei Gewaltdelikten. Mhm. Das gehört einmal durchforstet. Wir müssen auch sozusagen Leib und Leben, ja, und auch die Verletzung von Leib und Leben viel, viel ernster nehmen und auf die Waagschale legen. Und das ist ja ein Teil des Pakets. Die Strafmündigkeit inklusive der Konsequenzen ist ja nur ein Teil. Der zweite Teil ist das. Der dritte Teil ist Eltern in die Pflicht nehmen. Wo sind die Eltern?
Herr Platz, ich möchte nur noch daran gehend anschließend die Frage stellen. Die Mutter der damals 12-Jährigen, mittlerweile ist das Mädchen 13, die hat berichtet, dass ihre Tochter das Haus nicht mehr alleine verlässt, eben weil sie Angst hat, weil die mutmaßlichen Täter im Moment alle auf freiem Fuß sind. Braucht es auch im Hinblick auf die Opfer hier mehr rechtliche Handhabe jetzt in dem Fall, um das Opfer zu schützen vor der Möglichkeit, einem Täter zu begegnen? Würden Sie sich in dem Fall so etwas wie eine Möglichkeit der Verhängung einer U-Haft wünschen?
Grundsätzlich sage ich jetzt eine Verschärfung, wird sie wahrscheinlich nicht brauchen. Also das Strafrecht ist gerade bei Sexualdelikten ist es schon relativ streng. Und glaube ich, dass warum jetzt hier keine U-Haft verhängt worden ist, das kann ich jetzt leider nicht genau sagen. Aber es war schon ein Problem, dass die erste Aussage nicht ganz vollständig war. Und deswegen war das teilweise nachvollziehbar, dass die Staatsanwaltschaft hier noch abgesehen hat. Bleibt abzuwarten, wie es dann jetzt nach der nächsten Aussage ist. Aber was ich schon noch sagen möchte, ist immer wieder dieses Wort, dieses furchtbare Wort Anlassgesetzgebung. Entschuldigung, dafür sind Politiker da, dass sie Anlassgesetzgebung machen, ja, weil sonst können wir Bürger ja
unsere sachliche Politik machen.
Ja, das ist aber eine Anlassgesetzgebung. Haben Sie schon mal dieses Argument gehört bei der Steuergesetzgebung oder was? Also dafür sind die Bürger, und nochmals, was ich nochmal sagen möchte, das Strafrecht ist ja dafür auch da, die Menschen zu schützen. Und ich habe, das Opfer hat genauso den Schutz verdient vor einem 13-jährigen Vergewaltiger. Und was ist denn das für eine Logik? Überlegen Sie sich mal, also der war ja 13, es läuft da frei rum. Ja, und weil er 14 ist, dann kriegt er eine Strafe.
Wenn er 15 wäre, würde er nicht frei herumlaufen? Er wäre auch genauso auf Freiheitsfuß, oder? Ich verstehe diese Altersdiskussion hier gerade nicht.
Also ich verstehe die Altersdiskussion hier gerade nicht, dass der 13-Jährige da frei rumlaufen, die passiert
wäre
gar nichts.
Wäre 15, und 14, würde er in Untersuchungshaft 14, sein, sagen Sie mir das als Anwalt, nein, oder?
In dem Fall nicht, ich habe gerade gesagt,
wir reden
aber von der Verurteilung, oder? Fallen Sie mir dauernd ins Wort. Also nochmal, es geht ja darum, welche Logik hat denn das überhaupt, dass ein 13-Jähriger, dem passiert überhaupt nichts, und wenn er 14 ist, dann passiert was. Das können Sie doch keinem normalen Menschen erklären und dann immer die immer pauschalieren und das mit Männergewalt anfangen. Nein, wir haben ganz einen konkreten Fall.
Kinderschutz, ja, Kinderrechtskonvention.
Ja, eben, das Opfer ist auch Kind, ein Kind und hat genauso ein Recht auf Schutz. Was ist denn mit dem Opfer?
Das ist eine größere Herausforderung
gerade
für uns.
Gerade von den Grünen würde man mal wünschen, dass sie so viel Verständnis für die Opfer haben, wie sie für die Täter haben. Das verstehe ich wirklich überhaupt nicht.
Also wirklich?
Ja, ist aber genauso. Ja, okay, ja, das ist gut. Die Realität.
Gut, ich würde mir auch wünschen von einem Rechtsanwalt, dass der sachlich argumentiert und nicht irgendwie sehr einseitig, aber gut.
Wir diskutieren auch gleich noch weiter, nämlich vor allem die Frage, welche Maßnahmen braucht es, um Taten überhaupt im Vorhinein erst zu verhindern. Es ist schon mehrfach angesprochen worden. Sind wir nach einer kurzen Pause gleich wieder für Sie zurück. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo es heute um Gewalt unter Jugendlichen geht. Und wir sind jetzt bei der Frage oder bei der Suche nach den Ursachen für die Gewalttaten, die es in letzter Zeit verhäuft gegeben hat, beziehungsweise in den Schlagzeilen waren. Über die Statistik haben wir auch schon gesprochen. Herr Vlatz, und ich möchte mit Ihnen jetzt beginnen. Die FPÖ hat vergangene Woche wegen der jüngsten Vorfälle zu einer Demo in Wien Favoriten gegen importierte Kriminalität aufgerufen. Macht man es sich nicht zu leicht, wenn man die Taten, mit denen wir zuletzt konfrontiert waren, sexuelle Übergriffe und auch Messerattacken, allein auf den Migrationshintergrund zurückführt?
Selbstverständlich nur allein darauf zurückführen, dann würde man sich wirklich zu leicht machen, das ist zutreffend. Aber man muss natürlich auch die Realität sehen. Und Realität ist, dass sämtliche Täter hier Migrationshintergrund hatten, dass sie teilweise auch erst 2015 ins Land gekommen sind, sehr viele von denen. Und dass wir eben sehr häufig solche Delikte von eben Migranten sehen. Das ist einfach so, das ist die Realität.
Mhm. Möchten Sie direkt replizieren, sonst frage ich noch. Nein, also meine Frage ist schon, ist das ein Zufall, dass es jetzt gerade in diesen Fällen, es ist jetzt angesprochen worden, eben so war? Oder haben wir hier schon ein Problem mit einem kulturell bedingt falschen Frauenbild auch?
Wir haben ein Problem mit Frauenverachtung. Und ehrlich gesagt, mir ist es egal, ob solche schockierenden Vorfälle in Favoriten Otterkring oder in Döbling passieren. Und mir ist es ehrlich gesagt auch egal, ob der Täter aus Bulgarien, Polen oder Syrien kommt. Die Frage ist immer, wie gehen wir damit um? Wie schützen wir die Opfer zum einen? Und wie behandeln wir die Täter so, dass sie merken, dass es in einem Rechtsstaat nicht geduldet wird, was sie getan haben. Das ist das Wichtigste. Wir haben dafür einen Rechtsrahmen. Wir können uns natürlich auch anschauen, wie kommt dieser zur Anwendung? Ja? Was braucht es da vielleicht noch? Aber es einfach nur zu reduzieren auf die Migranten, ist natürlich nicht nur zu kurz gegriffen, sondern eine beliebte Projektionsfläche, vor allem sozusagen von der rechten bis zur rechtsextremen Seite, wo man sagt, mit uns hat das alles nichts zu tun. Es sind alles nur die Ausländer. Das gibt die Statistik, letzter Satz, das gibt die Statistik nicht her. Und wieder haben sie einen Einzelfall hergenommen und das pauschalisiert. Das finde ich unseriös. Das gibt die Statistik nicht her. Von den 7 letzten beispielsweise Femiziden, ja, waren 4 sozusagen von einem Österreicher begangen. Und ich will nicht darüber diskutieren, wo jemand geboren worden ist, sondern wie diese Person zum Gewalttäter wird und wie wir als Gesellschaft und Politik damit umgehen und wie wir diese Täter fassen, das ist doch die Hauptfrage bei dem Ganzen.
Ja, und vielleicht knüpfe ich hier kurz an, weil Sie gesagt haben, wie wird jemand zum Gewalttäter, und wir wissen, es gibt bestimmte Risiken, warum jemand Gewalt ausübt. Das sind Risiken wie Perspektivlosigkeit, geringere Bildung, kein funktionierendes soziales Netz, eben wenig Halt, kein grenzverstärkendes Verhalten gelernt haben und. Durchaus auch Männlichkeitsbilder, Rollenbilder von Frauen und so weiter. Und all diese Faktoren finden vielleicht in einem migrantischen Milieu irgendwie verdichtet statt. Ja? Kann uns auch woanders begegnen, aber es ist wichtig, sich diese Faktoren anzuschauen und diese Faktoren zu adressieren und nicht einen anderen Faktor der vielleicht gar nicht so viel damit zu tun hat, sondern diese Einzelfaktoren müssen wir adressieren. Und das kann überall vorkommen, kommt aber in bestimmten Milieus öfter vor, weil diese Risikofaktoren gehäuft sind. Und da können wir als Gesellschaft durchaus Antworten finden. Und Sie haben es vorher schon gesagt, möglichst früh ansetzen.
Ganz genau. Und sehen Sie, jetzt haben wir eine ganz klare Übereinstimmung, obwohl wir so weit auseinander waren. Wir haben eine ganz klare Übereinstimmung. Wir müssen uns anschauen, von wo die Menschen kommen, mit denen wir derzeit bei den zwei Themen Frauengewalt und Jugendkriminalität, Jugendbandenkriminalität, speziell in Wien, konfrontiert sind. Und da sind die Zahlen, Daten und Fakten ganz klar. Wir haben hier natürlich auch österreichische Staatsbürger. Wir haben auch österreichische Staatsbürger mit Migrantenhintergrund. Aber wir haben ein Problem, das quantitativ in Wien wirklich voll durchschlägt. Das ist die Geschichte von Menschen, die nach Österreich, nach Europa, nach Wien zugewandert sind. Und das sind Menschen, und das werfe ich diesen Menschen ganz im Gegenteil nicht vor. Das sind Menschen, die sind traumatisiert aufgewachsen in einer Situation, wo Gewalt an der Tagesordnung war. Jetzt kommen die nach Europa, nach Österreich, nach Wien. Sie legen natürlich ihre Situation nicht ab. Sie haben es ja gelernt, sie haben es ja angelernt bekommen. Und dann haben wir das große Problem, Sie haben es angesprochen, Bildung, Arbeitsplatz, ja. Wissen Sie, dass in Wien 14.000 Erstklässler nicht Deutsch können, und zwar so schlecht Deutsch sprechen können, dass sie dem Regelunterricht nicht folgen können, obwohl 80% dieser Kinder, 80% bereits im Kindergarten waren. Wir versagen hier durch den Stadtrat Wiederkehr.
Aber
durch
ich die kurz, darf ich kurz etwas
Lassen
sagen?
Sie mich nein, bitte nein, den Gedanken nur fertig sprechen.
Aber ich ohne, dass
Sie
wir jetzt zu lange im Detail auf
ich
die Wiener Bildungssituation
eingehen. Diese Geschichte muss man einfach erkennen, dann weiß man nämlich, warum wir in Wien derzeit dort stehen, wo wir stehen. Aber das heißt, dieser junge Mensch, dieses Kind, hat am Anfang, wenn er in der Volksschule beginnt, bereits einen massiven Bildungsnachteil. Und was ist das Ende der Pflichtschule? 8 von 10 Kindern erreichen die Bildungsziele in Wien nicht oder nur teilweise.
Ja, wir haben in Wien,
den Gedanken aussprechen, weil dann kommen wir genau zum Punkt. Wir haben in Wien die Situation, dass wir 17% der Jugendlichen, der jungen Menschen zwischen 16 und 24 arbeitslos haben.
Aber Herr
Mara, jetzt kommen Sie genau
kommen
zu
Sie
dem
schneller
Punkt.
Zum Punkt,
ich
weil sonst kommen
genau
wir nicht durch mit unseren
Punkt.
Themen.
Sie haben davon gesprochen, Perspektivenlosigkeit ist ein Thema sozusagen, das in die Unsicherheit, in die Kriminalität führt. Genau dort sind wir. Wenn ein junger Mensch durch die Geschichte des Versagens in der Bildung am Ende der Bildung dasteht und keinen Arbeitsplatz findet, dann hat er keine Hoffnung, dann hat er keine Perspektive und dann beginnt Kriminalität. Gut, und diese Rechnung müssen Sie einfach anstellen. Das ist die Realität in Wien.
Mara, und jetzt lassen Sie genau. Und ich glaube, es geht hier nicht nur um Wien, auch in dieser Sendung nicht, sondern es geht um ganz Österreich. Und vielleicht
ja,
auch noch mal, Wien hat 2 Millionen Einwohner. Das ist natürlich insofern ein Wasserkopf. Aber ich glaube, wir tun auch allen Menschen in ganz Österreich Unrecht, wenn wir nur über Wien sprechen.
Wien ist auch das Sozialmagnet.
Wien hat auch in vielerlei Hinsicht zum Thema Gewaltschutz schon sehr viel getan. Aber ich stehe einem Dachverband vor mit über 120 Einrichtungen aus dem Kinder- und Jugendbereich in ganz Österreich. Und wir wissen von sehr vielen Problemen, gerade auch wenn es um diese Themen geht, die genauso gut in Vorarlberg stattfinden. Natürlich, Vorarlberg hat viel weniger Einwohner und deshalb ist es nicht so gehäuft. Aber es ist strukturell das gleiche Problem. Und ich finde es schon wichtig, da nicht hier, wie soll ich sagen, so Kleinpolitik zu machen, sondern
das
tatsächlich.
Ist nicht Kleinpolitik. Naja, verzeihen Sie, das ist Politik
bitte,
für die Menschen.
Wir haben Sie aussprechen lassen. Falsch, und es geht nicht nur um die Menschen, sondern es geht hier um Kinder und Jugendliche. Ich glaube, das müssen wir schon noch einmal sagen. Das sind immerhin 2 Millionen.
Ich möchte jetzt ein bisschen das abkürzen, weil uns, wie gesagt, die Zeit ein bisschen davon galoppiert. Ich halte fest, wir müssen schauen, dass wir die Bildungschancen gleich verteilen. Ich glaube, da stimmen alle zu. Meine Frage ist aber trotzdem die, und da möchte ich noch eine kurze Antwort von Ihnen. Ist es so, dass wir mit der Kultur, mit der diese Menschen groß werden, jetzt lasse ich mal sämtliche sozialen Schichten, Bildung außen vor. Ist es so, dass wir ein kulturelles Problem haben? Und wenn ja, wie müssen wir dem begegnen? Oder sehen Sie dieses kulturelle Problem nicht?
Da fühle ich mich jetzt nicht so berufen, weil das sind viele unterschiedliche Kulturen, mit denen wir zu tun haben.
Ich spreche jetzt konkret von Gesellschaften, in denen das Frauenbild eben noch ein anderes ist, wo eine Frau weniger zählt als ein Mann, anders als es in unserer Gesellschaft üblich ist.
Also da muss ich mich jetzt sehr verwehren. Also dass wir jetzt in der österreichischen Gesellschaft sagen, Männer und Frauen sind genau gleich viel wert. Also dazu kann ich einfach nur sagen, das ist leider nicht so. Das würde mich sehr freuen, aber das ist nicht so und das sehen wir quer durch. So gesehen denke ich, müssen wir wirklich bei allen Ansätzen hier Rollenbilder von Frauen, von Männern überprüfen, anschauen. Und zwar ohne, dass wir Männer abwerten. Und das möchte ich schon auch noch mal sagen. Aber finde ich schon sehr interessant, wenn man von Opfern und Tätern spricht und dann so hypnotisiert ist von den Tätern und nur auf Rache aus ist. Ich denke mir, das hilft uns auch nicht weiter. Es geht um Normverstärkung, ja. Es geht aber um Egalität auf der anderen Seite. Und es geht auch, Mädchen und Burschen hier von Anfang an gleichwertig gegenüberzutreten.
Sehr komplexes Thema. Ich versuche es runterzubrechen auf, wir dürfen natürlich nicht die Augen davor verschließen, dass Frauenverachtung beispielsweise in Ländern, wo die Taliban herrschen, in Afghanistan, einfach an der Tagesordnung ist und dort legitimiert ist. Und dass jemand, der hier lebt, sich womöglich denken könnte, na super, so würde ich die Frauen auch gerne behandeln. Das dürfen wir aber gleichzeitig nicht über alle Afghanen überstülpen, weil das wäre genau sozusagen die verkürzte Geschichte. Und da spießt es sich ein bisschen, weil natürlich gibt es Länder, wo Frauen weniger Rechte haben. Natürlich gibt es Länder, wo Frauen sozusagen grundsätzlich als weniger wert betrachtet werden. Wir haben in Österreich vor dem Gesetz zwar die Gleichstellung, aber wir haben auf der sozioökonomischen Ebene eine Ungleichstellung in Österreich und wir wissen, dass diese zum Beispiel durchaus auch dazu führt, dass sich Frauen aus Gewaltbeziehungen nicht lösen können. Und zwar ungeachtet dessen, woher sie sind und wo sie geboren sind und wo der Täter herkommt. Ja. Das heißt, das alles zu vermischen, wäre natürlich zu kurz gegriffen. Aber das, was Sie gesagt haben, dass sich gewisse Ebenen nämlich verschränken und ist die Perspektivlosigkeit, ja, beispielsweise mit der Bildungsferne, mit einem sozioökonomischen sozusagen schlechteren Stand, mit Rassismus verbunden, mit Mobbing in der Schule, dass sich das alles kolumnieren kann und da sozusagen dann ein Ventil findet in der Gewalt, das mag schon sein. Ich bin jetzt weder Psychologin noch Sozialarbeiterin noch Pädagogin, ich kann das nicht beurteilen. Für mich in der Politik ist einfach nur wichtig, dass wir Gesetze für alle machen und dass wir uns zwar anschauen, woher kommt das, wo müssen wir jeweils die Hebeln betätigen, aber dass wir wirklich aufpassen, einzelnen Gruppen Dinge zuzuschreiben, um sich selbst dann damit reinzuwaschen. Weil nochmals, Österreich hat so eine hohe Anzahl an Femiziden, dass wir uns da wirklich auch bei der Nase nehmen müssen und wir dürfen nicht auf dem einen Auge blind sein und auf dem anderen sehend, weil wir jetzt ausgemacht haben, dass sich da vielleicht etwas häuft oder dass es eben auch eben durch genau diese Verschränkungen vielleicht mehr Gewaltbereitschaft gibt. Das heißt, nicht ausblenden, ernst nehmen, aber nochmals sachlich bleiben. Ich glaube, das wäre wirklich wichtig.
Ich bin ganz Ihrer Meinung, wir sprechen aber heute über Jugendkriminalität. Ja, und ich habe es vorher schon angesprochen, da haben ja wir auch eine Übereinstimmung. Wir brauchen Prävention. Und da muss ich Ihnen wirklich sagen, wir haben beide ins Regierungsprogramm geschrieben, flächendeckende Gewaltprävention. Und die muss in den Ländern funktionieren, weil die Länder sind für die Pflichtschulen zuständig, auch schon für die Kindergärten, weil eigentlich sollte man nach erfolgreichen Modellen, zum Beispiel in Hamburg, schon im Kindergarten auf auffällige Kinder achten, sie entsprechend fördern, sie entsprechend unterstützen. Das brauchen wir in der Gewaltprävention. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, und das ist das Schlimme, und das lassen Sie mich bitte noch ganz kurz anmerken, dass wir wissen, wo wir in der Realität sind. Wir haben in Wien einen Neos-Stadtrat, Wiederkehr, der dafür zuständig wäre, diese flächendeckende Gewaltprävention mit den Projekten, die es gibt, mit der Polizei umzusetzen. Was ist geschehen seit 2020? Es sind zwei Projekte entstanden, die haben 1,4 Millionen Euro gekostet und damit werden derzeit 20 Schulen in Wien betreut. 20 Schulen. Wir haben 450 Pflichtschulen. Wir brauchen Jahrzehnte mit der Geschwindigkeit und der Organisationskraft. Das heißt, wir müssen hier wirklich als Gesellschaft gemeinsam nicht nur reden, entwickeln, Gesetze entwickeln, sondern in der Organisation umsetzen. Und das ist eine Forderung, insbesondere, und Sie verzeihen mir, Wien liegt mir am Herzen, das ist eine Forderung, die wir in Wien umsetzen.
Ist Ihnen als Wiener Stadtrat unvorgenommen, bitte.
Genau, also ich möchte nur sagen, wenn man sich anschaut, wer Präventionsprojekte macht, und ich habe viele Jahre im Präventionsbereich gearbeitet, auch im Kinderschutz, also ich glaube, ich weiß, wovon ich spreche, dann sind das NGOs, also Nichtregierungsorganisationen. Und Lassen Sie mich aussprechen.
Es gibt, ja, ich es darf gibt Sie noch, aussprechen.
Und
körpersprachlich.
Da können Sie zweifeln. Schauen Sie sich bitte an. Und schauen Sie sich an, wie die finanziert sind und mit welchen Nichtsummen sie auskommen müssen. Und dann, und da rede ich jetzt nicht von Wien, sondern ich rede von ganz Österreich. Und ich denke mir, es gibt das Bekenntnis zur Prävention, es gibt das Bewusstsein, dass Prävention hilft. Es ist die Finanzierung teilweise eine Katastrophe. Und ich würde davon ausgehen, dass sie in Wien im Grunde noch besser ist als in vielen anderen Bundesländern. Und sie ist sehr unterschiedlich organisiert.
Ich möchte noch ein Thema ansprechen, was nämlich auch aktuell diskutiert wird. Nicht nur die Sexualdelikte sind in letzter Zeit aufgefallen, sondern eben auch die Messeattacken. Ich habe es schon angesprochen, in Favoriten ist es in den letzten Tagen gleich zweimal zu Attacken gekommen. Und hier soll jetzt eine Maßnahme konkret umgesetzt werden, nämlich ein Waffenverbot im öffentlichen Raum. Herr Flatz, und da würde ich von Ihnen gern wissen, hätte ein Waffenverbot Ihrer Ansicht nach diese zwei besagten Fälle verhindern können?
Nein, natürlich nicht. Waffenverbot sehe ich in der Form kritisch, weil grundsätzlich, wenn dadurch dann die Polizei eigentlich relativ leicht jeden durchsuchen könnte nach dem § 53 Waffengesetz, ja, wenn es eben der Verdacht, konkreter Hinweis besteht, dass eine verbotene Waffe mitgeführt wird, darf die Polizei das Auto, auch die Person durchsuchen. Und damit muss man halt sagen, wenn man ein flächendeckendes Waffenverbot macht, hat die Polizei halt relativ einfach hier die Begründung, immer jeden zu durchsuchen. Und man muss halt schon sagen, schauen Sie, ich habe viel mit Straftätern zu tun, ich weiß schon, wie die ticken, ja, und die halten sich natürlich nicht daran, also das muss man auch sagen. Und ich möchte aber noch zu Ihnen sagen, also hier redet niemand von Rache oder sowas, wenn man sagt das, aber es ist eine Verhöhnung der Opfer, wenn das Opfer weiß, dass der 13-Jährige jetzt frei rumrennt und dann das Opfer noch beschimpft als Frau ohne Ehre und Schlampe, ja, das, um darum geht es nämlich, ja, und es geht nicht um Rache und es geht um Schutz, der Schutz der Bevölkerung, das Strafrecht hat ja auch
Platz, das haben Sie schon gesagt, der Punkt ist, glaube ich, auch schon angekommen. Ich möchte noch kurz vom Waffenverbot Ihren Standpunkt ein, weil die Grünen sind ja grundsätzlich nicht dagegen. Jetzt sagt der Platz, das bringt nichts, weil die es tragen wollen, wissen schon,
wie wir sind die Letzten, die sich diesen Diskussionen versperren. Kollege Mara hat heute schon öfter erwähnt, wir haben tatsächlich gemeinsam das Regierungsprogramm verhandelt, was die Sicherheit und Polizei und deren Befugnisse anbelangt. Sie sind der Polizist, ich weiß, Sie kennen sich da aus. Und wir haben da wirklich, glaube ich, gute Lösungen gefunden. Ja? Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, das ist mein Zugang, dass nicht durch eben Anlässe, die schockierend sind, dass wir diesen Rahmen überdehnen, sondern dass wir wirklich sachlich weiter austradieren, was wir vereinbart haben. So, zu Ihrer Frage. Es ist so in Österreich, dass bis 18-Jährige mittlerweile einem Waffenverbot unterliegen. So, wenn jetzt in Favoriten, um das wirklich runterzubrechen auf die Praxis, wenn jetzt in Favoriten ein paar Burschen sich prügeln und die Polizei dazukommt, hat sie bereits einen Anlass, die nach diesen Waffen oder etwaigen Waffen zu durchsuchen. Ja? Das heißt, die Polizei braucht einen Anlass und wenn wir über Jugendkriminalität reden, dann hat sie sozusagen die Handhabe, das bereits jetzt zu tun. So.
Unter
18-Jährige. Wir reden aber über Jugendkriminalität. Was passiert bei über 18-Jährigen? Da spießt sich natürlich ein generelles Waffenverbot mit der Menschenrechtskonvention. Ich bin Menschenrechtssprecherin, das ist natürlich meine Perspektive. Wie wahren wir die Freiheits- und Grundrechte der Menschen in Österreich? Wie verabschieden wir Gesetze, dass sie nicht überschießend sind? Und Sie haben hier vollkommen zu Recht gesagt, was würde das bedeuten, sozusagen eine pauschale sozusagen Waffenverbot, Gesetzgebung für über 18-Jährige? Durchsuchungen, personelle Kontrollen von allen, die vielleicht unter Generalverdacht kommen oder auch nicht. Das heißt, das wäre sozusagen hier eine sehr autoritäre, überschießende Maßnahme, wenn wir im Sicherheitspolizeigesetz jetzt konkret nämlich genau diesen Passus abändern würden. Weil das würde bedeuten, Kontrollen immer und überall für alle. Ich kann mir das gut vorstellen, deswegen sage ich, wir verschließen uns da nicht der Diskussion. Ich kann
aber
mir gut
Sie persönlich
vorstellen,
sind dagegen, die Grünen ja als solches nicht.
Na, wir müssen uns, also unsere Frauensprecherin hat einen guten Vorschlag gemacht. Zum Beispiel bei einer Gefährdergruppe, wo wir wissen, da gibt es einen Anlass und da könnte es nämlich eben zu einer weiteren Tat kommen, wie zum Beispiel bei denen, die Betretungsverbote haben oder Wegweisungen haben. Ja? Also die könnte man als Gruppe mit so einem Waffenverbot beispielsweise jetzt irgendwie, da hätte man eine Handhabe. Aber ein generelles, ohne diese Persönlichkeitsrechte zu verletzen, Das muss noch ausdiskutiert werden. Bis jetzt hat mir noch keiner gesagt, wie das sonst aussehen könnte.
Uns, wir haben noch eine Minute Zeit. Erklären Sie uns ganz kurz, wie Sie sich vorstellen.
Ganz kurzer Satz. Ich unterstütze diese Initiative ausdrücklich. Ich glaube, wir sollten darüber diskutieren. Man kann im Detail über viele Detailausformungen und muss auch darüber diskutieren. Aber ich drehe das Argument um und sage, bitte, warum wollen wir, dass Menschen im öffentlichen Raum, die keine berufliche Verpflichtung oder etwas haben, Waffen tragen? Das wollen wir nicht.
Aber und wir haben wollen ja das, auch nicht, dass sie durchsucht werden. Jeder
Phänomen,
auf der Straße kann dann durchsucht werden.
Dass wir Stichwaffen,
das sind Persönlichkeitsrechte.
Dass wir Stichwaffen als Waffe in den letzten Jahren gesehen haben. Dieses Phänomen ist ja da. Wir haben im Jahr 2013...
Ich würde nicht drunter fallen.
Bei den drei Frauen würde es etwas bringen, wenn wir dieses Verbot hätten. Befürworten Sie es oder sehen Sie es als eine Andersgesetzgebung?
Das betrifft jetzt nicht Minderjährige, aber ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil einerseits heißt es Waffenverbot, das nützt nichts, weil es würde nicht verhindern, dass diejenigen, die Waffen tragen wollen, eine Waffe tragen würden. So habe ich das gerade vom Dr. Flatz gehört. Aber andererseits sollen wir bestrafen, weil das verhindert vielleicht zukünftige Straftaten. Also ich finde, da passt einiges nicht zusammen. Und auch bei Ihnen, Herr Mara, Sie sagen einerseits Prävention und ich denke mir, gerade in so Kretzelbereichen muss man ganz andere Interventionen setzen, um Gewalt zu verhindern, als dann dort wiederum zu sagen,
Es gibt mehrere Lösungen, da haben Sie recht.
Wir werden noch über viele Lösungsansätze diskutieren, heute allerdings nicht, wir sind am Ende der Zeit angekommen. Ich möchte noch sagen, es gibt eine neue Doku auch zu dem Thema Jung, brutal, kriminell am 28. März um 20.15 Uhr auf Join und Puls 4. Diese Sendung gibt es ebenfalls zum Nachschauen auf Join. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.